dass man sich ein Bibelwort eingeprägt hat und vielleicht schon viele Jahre in sich trägt und man dieses Wort auch immer wieder sich selbst oder auch anderen bei passenden Gelegenheiten in Erinnerung ruft und zitiert, aber dabei den Zusammenhang dieses Bibelworts völlig aus dem Blick verloren hat oder noch nie hatte, mag es ja auch geben. Also, dass man sich ein Bibelwort einprägt, ohne dabei den Zusammenhang im Blick zu haben. Mir ist das kürzlich aufgefallen bei einem mir sehr bekannten Bibelwort, was ich auch sehr gerne immer wieder zitiere und für mich selbst auch so in Erinnerung halte. Und das steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, und ich denke, viele kennen das auch. Da schreibt Petrus: Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung in euch. Eine sehr schöne Aufforderung, finde ich. Das heißt, seid jederzeit bereit, über eure Hoffnung zu reden, wenn man euch danach fragt. Das heißt, unsere Mitmenschen sollen etwas spüren von der Hoffnung, die in uns lebt. So haben wir es ja auch gesungen. Ne? Wir haben eine lebendige Hoffnung. Sie sollen also wahrnehmen, dass wir Christen anders sind. Nicht komisch anders, leider manchmal auch so, sondern hoffnungsvoll anders, gelassen, zuversichtlich, auch in schwierigen Zeiten und Krisen. Und dieses Bibelwort sagt also vereinfacht: Rede erst von deinem Glauben, wenn man dich danach fragt, aber lebe so, dass man dich fragt. Rede erst, wenn man dich fragt, aber lebe so, dass du fragst. Und im weiteren Zusammenhang im Petrusbrief lesen wir dann auch, wie Petrus das gemeint hat. Denn die Christen, an die Petrus geschrieben hat im 1. Petrusbrief, die standen wegen ihres Glaubens gesellschaftlich enorm unter Druck. Es gab noch keine staatliche Verfolgung, aber sie wurden doch als Minderheit in der Gesellschaft misstrauisch, argwöhnisch beobachtet, weil sie eben anders lebten, weil sie Fremdkörper waren, so bezeichnet sie Petrus. Ihr seid Fremdkörper in dieser Gesellschaft. Das waren sie auch und das haben sie auch gespürt, dass sie anders sind. Sie wurden also wegen ihres Glaubens verspottet, verleumdet, angefeindet, auch bedroht. Körperlich eher weniger oder nicht, ist nichts überliefert, nichts bekannt. Aber wir können davon ausgehen, dass sie wirklich verbal eingeschüchtert wurden, dass sie angegriffen wurden, dass sie unter Druck gesetzt wurden. Und jetzt fordert Petrus die Leute auf, vorbildlich zu leben, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen. Im Gegenteil, sie sollten sich gesellschaftlich engagieren für das Gemeinwohl. Sie sollten also mit ihren guten Taten, mit ihrem Engagement für die Gesellschaft Vorbilder sein, damit den Spöttern sozusagen der Mund gestopft wird, beziehungsweise noch mehr, damit die Spötter in ihrem Verhalten Jesus oder Gott erkennen. Ihr vorbildlicher Lebensstil, ihr Einsatz sollte also dazu beitragen, dass man sie fragt, warum seid ihr so anders? Dass man sie nach ihrer Hoffnung fragt, warum setzt ihr euch so für das Gemeinwohl ein? Da gibt's aber noch einen wesentlichen Gedanken, den ich lange übersehen habe bei dieser Bibelstelle, denn unmittelbar vor dieser Aussage steht auch noch eine schöne Aufforderung, die ich lange Zeit ausgeblendet habe, nämlich, da heißt es, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Krass, habe ich gedacht, ist mir noch nie so aufgefallen, dass das auch da steht. Und vor allem, es steht im gleichen Vers, ist alles Vers 13. Das heißt, ich habe immer nur 13b für mich auswendig im Kopf gehabt und zitiert und den anderen Teil übersehen. Nämlich, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Und das geht auch noch weiter in Vers 16, nämlich mit Sanftmut und Ehrerbietung. Auch das gehört noch dazu, darf man nicht vergessen. So sollen wir von unserer Hoffnung reden. Respektvoll und freundlich. Und dieser erste Teil, der ist mir wichtig geworden. Der gehört auf jeden Fall dazu. Haltet den Christus, den Herrn, oder den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Und das hatte ich bisher so nicht im Blick. Und deshalb möchte ich heute mit euch über diesen Zusammenhang nachdenken in der Predigt. Das heißt, es ist schon gut, wenn wir Bibelverse, wenn wir sie auswendig lernen, ist grundsätzlich gut, aber dass wir sie auch in ihrem Zusammenhang auswendig im Kopf behalten und nicht nur isoliert zitieren. Und jetzt lese ich mal den weiteren Zusammenhang dieses Textes, dann erschließt sich so ein bisschen der Kontext. Da geht es um Leiden, um Verfolgung. Aber auch wenn ihr leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welchen euren Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Jetzt möchte ich vor allem auf diesen Vers 13 mit euch schauen. Jederzeit bereit zu sein, von der Hoffnung zu reden, die in uns ist, und Christus, den Herrn, in unseren Herzen heilig halten. Das gehört zusammen. Denn ich denke, wenn wir Christus in unseren Herzen heilig halten, und was das genau bedeuten könnte, da will ich nachher noch dazu kommen. Also wenn wir Christus in unseren Herzen heilig halten, wird das und kann das konkret dazu führen, dass wir nach unserer Hoffnung gefragt werden. Das hängt für Petrus zusammen. Christus heiligen bedeutet oder bewirkt letztlich, nach der Hoffnung gefragt zu werden. Das wird den Unterschied machen. Und Christus in unseren Herzen und die Hoffnung in uns, das entspricht sich auch, was Petrus hier schreibt. Durch Christus in unseren Herzen tragen wir Hoffnung in unseren Herzen. Petrus schreibt hier auch nicht allgemein von einer Hoffnung, sondern von der Hoffnung, nämlich von Christus, unserer Hoffnung. Von der Hoffnung, die in uns lebt und die uns wirkt, die uns beeinflusst und unser Leben prägt. Und diese Hoffnung kommt eben von diesem Christus in uns, den wir heilig halten. Beides gehört also zusammen. Der Christus in unseren Herzen, den wir heilig halten, bewirkt sozusagen Hoffnung in uns. Und unsere Mitmenschen sollten das spüren, weil es anders ist, weil es einen Unterschied macht. Man könnte es auch so formulieren, bevor wir andere evangelisieren, sollten wir uns selbst evangelisieren. Bevor wir also andere evangelisieren, sollten wir uns immer wieder auch selbst evangelisieren. Das Evangelium heißt ja gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, weil es eine Hoffnungsbotschaft ist. Wir geben das Evangelium weiter, diese gute Botschaft, weil wir eine Hoffnung haben. Von der Hoffnung reden ist sozusagen evangelisieren. Oft erleben wir das aber nicht als schön, diese schöne Botschaft weiterzugeben, sondern eher ängstlich oder sogar verkrampft. Wir fühlen uns unter Druck. Oh, ich müsste eigentlich immer mal was sagen vom Evangelium, aber ich weiß nicht so richtig wie. Und dann wird es entweder verkrampft oder man lässt es gleich sein. Ist leider oft so, kenne ich auch. Aber eine gute und schöne Botschaft muss man nicht sagen. Die will man sagen. Daher, bevor wir andere evangelisieren, sollten wir uns selbst immer wieder mal evangelisieren. Wir müssen uns selbst diese gute Botschaft immer wieder sagen, vergegenwärtigen, daran erinnern, uns freuen. Und ich glaube, das meint Petrus damit, wenn er sagt, haltet den Christus, den Herrn, in euren Herzen heilig. Vergegenwärtigt euch eure Hoffnung. Macht euch bewusst, was ihr in euch tragt, Christus. Macht euch bewusst, was ihr an Jesus habt. Das ist Selbstevangelisieren. Freut euch darüber, was ihr durch Christus habt, dass ihr lebendige Hoffnung habt. Das heißt, wenn mich diese Botschaft nicht mehr packt und begeistert, dann werde ich sie nur ängstlich und verkrampft weitersagen oder gar nicht, weil ich Angst habe. Aber wenn uns diese Botschaft neu begeistert, das heißt, wenn uns Christus im Herzen heilig geworden ist, weil er mir wichtig geworden ist, dann kann ich auch begeistert davon reden. Daher sollten wir uns immer wieder auch selbst evangelisieren und selbst diese gute Botschaft vergegenwärtigen, indem wir eben Christus in unseren Herzen heilig halten, bevor wir dann andere evangelisieren. Mir ist noch ein kleines, wichtiges Detail aufgefallen in diesem Text. Da möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mir Gehör verlange oder ob mir Gehör geschenkt wird. Es ist ein Unterschied, ob ich mir Gehör verlange oder mir Gehör geschenkt wird. Man kann sich Gehör verlangen, indem man einfach ungefragt evangelisiert oder seinen Glauben bezeugt. Man kann es sogar erzwingen, wenn der andere gar keine Chance hat, wegzuhören, wenn er das hören muss, ob er es will oder nicht, gibt es leider auch. Petrus schreibt hier aber davon, dass Gehör geschenkt wird. Und das ist der bessere Ansatz. Es ist also ein Unterschied, ob ich von jemandem Gehör verlange, weil ich ihm unbedingt das Evangelium sagen muss oder will, oder ob mir jemand Gehör schenkt, weil er wissen möchte, was ist eigentlich deine Hoffnung, warum bist du so anders drauf als die anderen. Dann schenkt mir jemand sein Gehör und sagt, ich möchte das gerne von dir wissen. So sollte es sein, dass wir gefragt werden. weil wir keine Angst vor dem Tod haben, weil wir in Schwierigkeiten beten können und anders in Schwierigkeiten umgehen, weil wir zuversichtlich in die Zukunft schauen, weil wir wissen, dass nicht Putin und Trump und all die anderen irgendwelche Mächte unser Leben bestimmen, sondern dass unsere Zukunft von Christus bestimmt ist, weil er der Herr ist, Christus, den Herrn heilig halten. Und ich denke, wenn Menschen etwas von dieser Hoffnung spüren in uns, dann werden sie uns freiwillig Gehör schenken. So soll das sein. Das heißt, wenn wir Christus, den Herrn, in uns heilig halten, werden sie uns Gehör schenken, weil das eben einen Unterschied macht und weil das die Menschen merken, dass da was anders ist. Wie sieht das konkret aus, Christus in uns heiligen? Mir ist in dieser Aussage ein kleines Detail aufgefallen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Was meint Petrus damit? Denn Petrus schrieb, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Ich habe mich gefragt, warum betont er das so, den Herrn, den Christus? Sonst schreibt er nicht diese Kombination, den Herrn, den Christus. Sonst schreibt er anders. Nur hier, diese extra Betonung, haltet den Herrn, den Christus, heilig in euch. Und Petrus bezieht sich hier explizit auf eine Aussage aus dem Propheten Jesaja in Kapitel 8. Denn da sagt der Prophet etwas Ähnliches. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, sagt Jesaja in Kapitel 8. Petrus spielt also damit ganz bewusst auf diese Aussage beim Propheten Jesaja an und wendet es jetzt auf Christus an und sagt, den Herrn der Heerscharen oder den Herrn, den Christus. Damit meint er das Gleiche. Den Herrn der Heerscharen oder den Herrn, den Christus, den sollt ihr heiligen, beziehungsweise heilig halten. Das heißt, der Herr der Heerscharen ist der Christus. Der Herr der Heerscharen, manche kennen es unter diesem Stichwort Zebaoth, steht in manchen Bibeln, der Herr Zebaoth, das ist dieses hebräische Wort und das bedeutet Heerscharen. Das ist ein Gottesname, der Herr der Heerscharen, ein Gottesname. Und damit ist gemeint, der ist der Herr über Armeen, über Heerscharen und nicht nur über irdische Armeen, die hat er auch letztlich im Griff, sondern vor allem über himmlische Mächte, über Engelsmächte, über geistliche Wesen. Alles, was Gott im Himmel und auf der Erde an Mächten zur Verfügung steht, das ist damit gemeint. Und da ist er der Oberbefehlshaber, der Herr darüber sozusagen. Das heißt, Herr der Heerscharen ist Herrscher über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte. Und wenn das jetzt Petrus auf Jesus deutet, will er damit sagen, Jesus ist der absolute Herrscher über alles. Er hat die absolute Autorität im Himmel und auf Erden. Kein Problem, keine Macht, keine weltpolitische Entwicklung ist stärker als er. Er hat alles im Griff, er hat alles in der Hand. Und das schreibt Petrus ja jetzt im Blick auf seine Geschwister, die unter Druck stehen gesellschaftlich, die in Schwierigkeiten stecken. Und damit bezieht er sich ganz bewusst auf dieses Zitat aus dem Alten Testament von Jesaja. Denn auch damals stand das Volk Juda enorm unter Druck. Das Volk hatte Angst vor einer militärischen Bedrohung. Die Aramäer und das Brudervolk Judas, also Israel, das Nordreich, damals war das Reich geteilt in Juda, Jerusalem, Israel mit Samaria als Hauptstadt und Israel, also der nördliche Zipfel, hat sich mit den Aramäern, den heutigen Syrern, zusammengetan und sie wollten sie in ein Bündnis zwingen gegen Assyrien. Das war so die ganz große Macht dieser Zeit damals. Und sie wollten sie also jetzt mit militärischer Gewalt erpressen, zu sagen, schließt euch uns an. Viele haben sich dadurch von Panik und Gerüchten anstecken lassen und waren entsetzt. Und dann kam Jesaja und sagte, ihr sollt nicht die menschliche Bedrohung fürchten, sondern Gott als den Herrn der Geschichte erkennen und ehren. Und Jesaja hat das mit dieser schlichten, kurzen Aussage oder Ansage gesagt, was die Menschen fürchten, das sollt ihr nicht fürchten. Den Herrn der Heerscharen sollt ihr fürchten. Also das, wovor sich die Menschen Angst haben, sollt ihr keine Angst haben. Ihr sollt den Herrn der Heerscharen in euren Herzen heiligen. Gott heiligen heißt also ihn einzigartig erhaben anerkennen als den Herrn der Geschichte, der mächtiger ist als alle Mächte dieser Welt. Jesaja und Petrus, der dieses Zitat übernommen hat, machen damit deutlich, wenn Gott, der Herrscher, wenn Jesus in eurem Zentrum steht, verlieren die Ängste ihre Macht. Wenn der im Zentrum ist, verlieren die Bedrohungen ihre angstmachende Kraft. Und das meint er mit Christus, den Herrn, in den Herzen heiligen. Das heißt, Jesus ins Zentrum unserer Gedanken setzen, Jesus zum Mittelpunkt machen, auf ihn schauen, auf ihn ausrichten, nicht auf das schauen, was uns Angst macht, was uns bedroht, wo wir uns bedrängt fühlen. Und mir ist dabei ein interessanter Bezug zur Predigt vom letzten Sonntag aufgefallen. Da ging es ja um die Aussage aus Johannes 14, dass Jesus gesagt hat, dass er durch seinen Heiligen Geist in uns kommt. Man könnte auch sagen, Jesus kommt durch seinen Geist in unsere Herzen. Da sind wir genau im Gedanken von Petrus. Jesus kommt durch seinen Geist in unsere Herzen. Und ich habe letzte Woche festgestellt, der größere Rahmen für diese Aussage, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns kommt, ist nämlich Angst und Entsetzen. So beginnt Kapitel 14, diese Abschiedsrede von Jesus, habt keine Angst, entsetzt euch nicht. Und so endet diese große Rede in Kapitel 16 am Ende. Das heißt, die Botschaft letzten Sonntag war, Jesus kommt mit seinem Geist in uns, in Klammer, weil er sein Werk durch uns weiterführen will. Er kommt in uns in einer Zeit, in der wir Angst haben und erschrecken. Und genau diesen Zusammenhang erwähnt Petrus hier auch. Und mein gut, Petrus war ja damals dabei, als Jesus das gesagt hat, Vers 14. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in unseren Herzen heilig, in euren Herzen heilig. Jesus sagte das bei seinem Abschied im Blick auf schwierige Zeiten, die kommen werden. Habt Angst, erschreckt nicht, ich bin mit meinem Geist in euch. Und Petrus formuliert es ähnlich, dass er sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euch jetzt bedrohen und Angst machen, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Und Petrus will damit sagen, Jesus ist mit seinem Geist in euch. Macht ihn jetzt zum Mittelpunkt eures Denkens. Richtet euch immer wieder auf ihn aus. Haltet Christus im Zentrum eures Denkens. Wir leben wirklich in einer spannenden und bewegten Zeit. Es ist krass, was in den letzten Jahren sich so entwickelt. Und wir merken, das ist erst der Anfang einer noch komplexeren Entwicklung. Vieles kommt ins Wanken, was wir bisher für sicher gehalten haben. Das verunsichert, das macht Angst. Und dann zieht man sich zurück, verkriecht sich, dreht sich nur noch um sich selbst. Und dann sind wir plötzlich der Mittelpunkt. Ich und meine Angst, ich und meine Sorgen und ich und mein Leben. Und ich muss mich irgendwie selbst gut durchbringen durch diese Zeit. Dann werden wir zum Mittelpunkt. Oder wir drehen uns um bestimmte Themen und Probleme und setzen die in den Mittelpunkt. Oder wir setzen Ängste in den Mittelpunkt. Und da erinnert Petrus und sagt, haltet Christus im Zentrum eures Denkens. Denn der Christus, der wird leicht aus der Mitte rausgedrängt. Haltet ihn in der Mitte, haltet ihn in euren Mittelpunkt, heiligt ihn in euren Herzen. Heiligen ist ein schwieriges Wort und nicht mehr so zeitgemäß, aber ich habe es bewusst gelassen bei diesem Wort heiligen. Heiligen heißt etwas als besonders einzigartig ansehen. Ich weiß nicht, was ihr sonst so heiligt. Manche sagen, die Sportschau Samstagnachmittag, das ist mir heilig. Das heißt, sie richten ihren ganzen Tagesablauf auf die Sportschau. Ist so, ja. Das heißt, du richtest das, was dir heilig ist, richtest du dich alles, dein ganzes Leben auf, fokussierst du auf das Ding oder mein Handy, das ist mir heilig oder was auch immer oder gewisse Sendung oder ein gewisses Essen oder was auch immer. Christus heiligen, ihn in den Mittelpunkt stellen, alles auf ihn ausrichten. Wenn wir Christus in unseren Herzen heiligen, dann stellen wir ihn an die erste Stelle. Dann ist er der Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Lebens. Und nicht nur ein Teil davon. Oft ist es ja so, kenne ich auch, ja, da ist auch noch Jesus. An den denke ich mal morgens beim Beten, vielleicht nochmal abends und zwischendurch nochmal kurz. Aber sonst lebt mein Leben seinen normalen Gang. Christus heiligen heißt, er ist das Zentrum. Und er ordnet die Dinge in meinem Alltag. Das bedeutet, unsere Entscheidungen sind von ihm geprägt. Unsere Werte, unser Verhalten ist von ihm geprägt. Und ich glaube, das ist, wenn wir Christus in unseren Herzen heiligen, wenn wir uns ihn immer wieder präsent machen im Blick auf die Dinge, die so passieren, dann gehen wir anders um mit Angst und mit Bedrohung. Christus in unseren Herzen heiligen heißt, unsere Gedanken ständig auf ihn ausrichten, ihn immer wieder in uns ins Bewusstsein holen. Paulus beschreibt das ähnlich im Brief an die Kolosser, in Kapitel 3, wo er sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Christus. Das heißt, alles, was ihr tut, reden oder tun, immer im Namen des Herrn, das heißt, immer in seiner Gegenwart, im Bewusstsein, dass er dabei ist. Bei allem machen wir uns bewusst, er ist jetzt dabei. Und er ist ja auch dabei. Er ist ja ohnehin dabei. Nur das sollen wir uns bewusst machen. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. Wenn ich mir das immer wieder in Erinnerung rufe, Jesus, du bist ja jetzt ja auch da. Als Beistand hatten wir es letzten Sonntag gehört und Jesus ist als mit seinem Heiligen Geist immer bei uns da. Frank Laubeck hat dazu ein sehr interessantes Experiment gemacht. Manche kennen ihn, Jumpkurs ist das auch so ein Standardthema, was wir da immer bearbeiten. Ich finde es absolut spannend. Frank Laubeck lebte in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als Missionar auf den Philippinen. Und da kam er in eine schwere Glaubenskrise. Und in dieser Glaubenskrise kam er auf die Gedanken und auf die Frage, wie wäre das eigentlich, wenn ich ständig an Gott denken würde? Was würde da verändern? Und er hat weitergedacht, wenn alle Gehirne dieser Welt immer an Gott denken würden, müsste das der Himmel sein. Weil das wirklich alle immer an Gott denken, das kann nur gut sein, und alle immer nach Gottes Willen leben würden. Also wenn ich immer an Gott denke, müsste es eigentlich genial sein. Weil ich dann immer in seinem Willen, in seiner Gegenwart lebe. Dann würde ich ständig nach ihm fragen. Die Frage war jetzt, geht das? Ist das wirklich möglich, ständig an Gott zu denken? Können wir die ganze Zeit mit Gott in Kontakt sein? Unsere ganze Wachezeit? Können wir in seinen Armen einschlafen? Das geht vielleicht noch. Das macht ihr vielleicht auch. In seiner Gegenwart aufwachen? Aber dann müssen wir unsere Arbeit machen. Dann können wir uns doch nicht, wenn wir unserem Beruf nachgehen und konzentriert arbeiten müssen, noch gleichzeitig an Gott denken. Wie soll das gehen? Vielleicht bei einer einfachen Tätigkeit, aber wenn man eine anspruchsvolle Tätigkeit hat, kann ich dann immer an Gott denken. Laubeck kam zu dem Schluss, es geht. Weil wir Menschen immer mehrere Dinge gleichzeitig im Kopf haben. Überlegt es mal selber. Ihr habt immer verschiedene Dinge gleichzeitig im Kopf. Ihr denkt an das und habt aber auch immer noch was anderes. Vielleicht manchmal sogar 2, 3, 4 Dinge im Kopf. Und unser Umgang mit den Handys ist eigentlich ein Beweis dafür, dass das wirklich geht, weil millionenfach Menschen täglich das beweisen, dass man selbst neben konzentrierter Arbeit immer noch auf dieses Ding schauen kann. Das ist immer präsent, das liegt neben uns, bing, und ja, schaut immer drauf, kennt ihr, ich glaube, ihr werdet es bestätigen. Also das gibt eigentlich Laubeck recht. So wie wir ständig auf unser Handy schauen können, können wir auch ständig an Gott denken, das geht, ist möglich. Frank Laubeck hat sich auf dieses Experiment eingelassen und hat versucht, war für sich so der Anspruch, jede Minute einmal an Gott denken. Das Spiel mit den Minuten hat er das genannt. Also einmal in der Minute an Gott denken, 60 Mal in der Stunde an Gott denken. Und er hat sich dazu praktische Erinnerungshilfen eingebaut in seinen Alltag. Und das könnt ihr spielerisch auch für euch selbst mal so anwenden und probieren. Er sagt zum Beispiel, immer wenn du irgendwo einen Menschen begegnest, bete kurz für ihn. Kennen wir ja, läufst in der Straße entlang, kommt dir jemand entgegen, bete ganz kurz für ihn, segne ihn. Oder wenn du in einer Menschenmenge bist oder beim Aldi an der Schlange stehst, sprich mit Jesus über die Menschen, die vor dir stehen, über die Kassiererin, über die Menschen, die hinter dir stehen, die drängeln. Red mit Jesus über diesen Menschen. Beim Essen halt bewusst einen Stuhl frei für Jesus. Da ist er wirklich da. Denk, da sitzt er jetzt. Wir essen zusammen. Im Gespräch mit Menschen, vielleicht auch mit schwierigen Menschen oder in schwierigen Gesprächen, immer wieder innerlich der Gedanke, und das geht wirklich, das habe ich auch schon ausprobiert, Herr, gib mir deine Gedanken, sag mir jetzt, was ich sagen soll. Wenn du etwas liest, die Zeitung oder ein Buch oder einen Brief, dann lies das Jesus vor. Denk, Jesus ist da und lies es ihm vor. Probier's aus, macht einen Unterschied. Wenn du über etwas nachdenkst, über ein Problem, oder wenn du ein Problem tiefer durchdenkst, dann sprich mit Jesus darüber. Manche machen das ja so, dass sie quasi Selbstgespräch führen. Wie soll ich jetzt das machen? Ja, keine Ahnung, wie das gehen soll. Das kannst du genauso gut Jesus sagen und mit ihm über dieses Problem sprechen. Ich hatte kürzlich so ein ganz praktisches Problem, was mich normalerweise sehr aggressiv gemacht hätte. Und ich habe gemerkt, das macht einen Unterschied. Du bist nicht so aggressiv, du bist nicht so gestresst. Macht einen Unterschied. Probier es aus. Wenn du spazieren gehst, sprech über das, was du siehst. Die Gärten, die Häuser, die Menschen, die da drin wohnen, was dir auffällt, über die Natur. Sprich beim Einschlafen mit ihm, sprich beim Aufwachen mit ihm. Der erste Gedanke, wenn du aufwachst, Jesus, danke, dass ich noch lebe, dass du da bist. Dann ist der Tag schon gerettet. Sprich mit ihm, wenn du eine Arbeit beginnst, eine E-Mail schreibst, anfängst oder ans Telefon gehst. Oder wenn du eine Tätigkeit anfängst, wenn du die Tätigkeit fertig machst. Danke, Jesus, dass das so geklappt hat. Laubach schreibt, das geht nicht so ganz einfach. Man muss das üben, man muss dranbleiben. Es gibt Rückschläge, Aber es sollte ein Spiel sein. Deswegen nannte er das Spiel mit den Minuten und hat dazu auch ein Buch geschrieben. Das ist ein Tagebuch, der erste Teil, wo er von seinen Erfahrungen schreibt. Und dann im zweiten Teil kommen so die praktischen Vorschläge. Spiel mit den Minuten. Jede Minute einmal Jesus hineinholen in die Gedanken. Darum geht's, dass wir Jesus in den Fluss unserer Gedanken, unseres Tuns immer wieder hineinholen. Und in diesem Buch beschreibt er seine Erfahrungen. Auf YouTube gibt es 2, 3 schöne Clips, die das beschreiben, wie er das gemacht hat. Schaut es euch mal an. Frank C. Laubeck. Ich habe einen kleinen Auszug, den ich euch gerne vorlesen möchte aus diesem Buch zum Schluss, der das so beschreibt. Christus in euch heiligen. Ich glaube, das ist genau das, was Petrus auch meint. Christus heiligen. Und er schreibt also aus der Erfahrung, ich fühle mich einfach Stunde um Stunde getragen. Dieses Gefühl der Kooperation mit Gott in kleinen Dingen erstaunt mich ganz gewaltig. Denn so habe ich das noch nie empfunden. Wenn ich etwas brauche und mich umdrehe, merke ich, dass es hinter mir schon auf mich wartet. Sicher, ich muss selbst arbeiten, aber Gott arbeitet mit mir zusammen. Dies zu wissen, schenkt mir ein Gefühl der Sicherheit und des festen Vertrauens auf die Zukunft. Mir kommt vor, ich muss mich jetzt nur noch um etwas Einziges kümmern. Und alles andere erledigt sich von selbst. Oder wie ich lieber sage, und was richtiger ist, alles andere erledigt Gott. Mein Beitrag besteht darin, diese Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott und in vollkommener Fügsamkeit gegenüber seinem Willen zu leben. Damit diese Stunde wunderbar reich wird, das scheint alles zu sein, was ich denken muss. Ich glaube, das ist praktisch Christus in unseren Herzen heiligen. Und Frank Laubeck beschreibt auch, dass das Auswirkungen hat, nicht nur auf ihn, dass es ihn ruhiger macht und gelassener macht, sondern auch auf seine Mitmenschen. Das sind wir auch wieder bei dem, was der Petrus meint. Denn Laubeck schreibt dann, ich muss bezeugen, dass die Menschen von außen her mich jetzt anders behandeln. Hindernisse, die ich früher als unüberwindlich betrachtet hätte, lösen sich wie Luftspiegelung auf. Menschen, die mir gegenüber misstrauisch waren oder mich nicht beachteten, wenden sich mir freundlich zu. Und er schreibt auch weiter in seinem Buch, er war ja in den Philippinen, muslimisches Land, dass selbst angesehene muslimische Geistliche gesagt haben, das ist ein Mann Gottes, zu denen müsst ihr gehen. Faszinierend, wie dieses Christus in sich heilig halten Auswirkungen hat auf die Menschen. Und dann fragen die Menschen, warum bist du so anders? Dann sind wir eigentlich genau bei dem, was Petrus beschreibt. Ich glaube, das ist die Wirkung, die Petrus im Blick hatte. Die Menschen werden etwas von der Hoffnung in uns spüren, wenn wir Christus in uns heilig halten. Christus heiligen, in den Mittelpunkt stellen. Darum geht es jetzt auch gleich beim Abendmahl, wenn wir an den Mittelpunkt, es ist nicht der Mittelpunkt des Raumes, aber in gewisser Weise ein besonderer Mittelpunkt, wenn wir zu ihm kommen. Das wollen wir jetzt auch gleich tun. Vorher singen wir noch das Lied, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben.